بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs des Allerbarmers Barmherzigen, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit und auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden Schritt, den ihr gemacht habt, hier in die Moschee belohnen, für euch für jeden Schritt belohnen, den ihr gemacht habt, und die Waagschale eurer guten Taten legen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und von euch annehmen, euch Ikhlas geben, eure Sünden vergeben, eure Herzen reinigen und euch zu den Paradiesbewohnern machen, inshallah ta'ala. Liebe Geschwister, am heutigen Abend haben wir uns hier versammelt und getroffen, in allererster Linie, um Allahs zu gedenken, subhanahu wa ta'ala. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Das heißt übersetzt: Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs versammelt, Allahs Buch liest und rezitiert, sich gegenseitig lehrt, steigen die Engel auf sie herab. Die Ruhe umgibt sie und die Engel umhüllen sie und Allah erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese Sitzung auch eine dieser Sitzungen ist, in der Allah subhanahu wa ta'ala uns erwähnt bei ihm subhanahu wa ta'ala, bei den Leuten, die bei ihm sind. Liebe Geschwister, wir möchten uns inshallah ta'ala für den Ablauf des heutigen Abends inshallah ta'ala, möchte ich natürlich ein paar Vorwort, eigentlich ein kleines Vorwort dazu geben, in Bezug auf den Anlass, warum wir uns überhaupt heute hier treffen. Zunächst einmal, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat uns beigebracht, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten haben. Und der Grund seiner Entsendung in erster Linie ist es, die Botschaft Allahs zu überbringen und uns vorzuleben, wie wir Allah anzubeten haben. Deswegen steht es keinem Menschen zu, etwas in die Religion hinzuzufügen, etwas der Religion hinzuzufügen, es sei denn, er hat dafür einen authentischen Beweis. Kein Mensch darf der Religion irgendwas hinzufügen. Und deswegen ist es nicht logisch nachvollziehbar, die Logik ist keine Quelle dafür, dass man weiß, was Allah subhanahu wa ta'ala mag und was er nicht mag. Sondern die Quelle dafür ist ganz alleine Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Das heißt, er subhanahu wa ta'ala musste uns mitteilen über seinen Propheten, was er mag und was er nicht mag. Und deswegen kann kein Mensch kommen auf die Idee und sagen, wie wäre es, wenn wir zum Beispiel heute gemeinsam beten. Oder wie wäre es, wenn wir ab jetzt statt 5-mal pro Tag 6-mal beten. Das sind alles, der Verstand würde sagen, das ist logisch nachvollziehbar und eine gute Sache, dass man mehr betet, als dass man weniger betet. Aber dennoch hat der Gesetzgeber uns eine Linie gemacht, hat der Gesetzgeber uns einen Leitfaden gegeben, an dem wir uns zu halten haben. Und deswegen gebe ich euch ein Beispiel aus der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam hierfür. Und zwar hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, auf Arabisch heißt der Hadith, weil ich weiß, ein paar Geschwister von uns auch dabei, die vielleicht Arabisch besser sprechen. Und zwar, dieser Hadith befindet sich in Sahih Muslim. So sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. Übersetzt in deutsche Sprache bedeutet der Hadith, den Abu Huraira radiallahu anhu überliefert hat, sinngemäß folgendes. Er sagte: Wenn ihr nachts beten wollt, dann sucht euch nicht die Freitagnacht gesondert heraus. Wenn ihr nachts beten wollt, dann sucht euch nicht die Freitagnacht gesondert heraus. Und wenn ihr fasten wollt, dann sucht euch nicht den Freitag gesondert heraus. Es sei denn, jemand fastet sowieso gewöhnlicherweise an diesem Tag. Aufgrund einer Gewohnheit, besser gesagt. Das heißt, aus diesem Hadith lernen wir. Wir wissen, dass der Freitag ist der beste Tag der Woche. Und zum Freitag gehört auch die Freitagnacht. Aber trotzdem ist es einem Muslim nicht gestattet. Stellt euch mal vor, eine Tat, die gut ist. Das, was ist gut, das Gebet. In der Nacht gehört zu den besten Taten. Und dieses freiwillige Gebet in der Nacht ist, manche Gelehrten sagen, das ist das beste freiwillige Gebet, ist das Gebet in der Nacht. Das heißt, dieses freiwillige Gebet in der Nacht gleichzeitig am Freitag zu verrichten, und das ist der beste Tag, der Prophet sagt, mach das nicht. Das ist ein klarer Beweis für was? Dafür, dass der Muslim sich Gott zu ergeben hat und dass er nicht mit seinem eigenen Verstand sagen kann, was ist gut und was ist schlecht, es sei denn, er hat dafür einen Beweis aus dem Koran oder aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dadurch sind wir recht geleitet. Wenn wir diese beiden Quellen verlassen, wir gehen in die Irre. Und das finden wir, manche Leute machen sogar Aufrufe, komm, lasst uns an einem bestimmten Tag oder bestimmten Nacht zusammen beten zum Beispiel, und sie rufen sich gegenseitig auf. Die Frage ist, machen wir nicht genau das Gleiche, indem wir uns heute Abend ausgerechnet treffen möchten, und warum? Natürlich der Anlass, den wir Geschwister, wir alle wissen, den heißen Brei zu reden, wir alle wissen, dass heute ist der 31.12. nach der christlichen Zeitrechnung. Und heute Abend gibt es Leute, die diesen Jahreswechsel feiern. Und wir möchten nicht zu denjenigen Menschen gehören, die diesen Jahreswechsel feiern. Warum nicht? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Und ich möchte diese Sache kurz erläutern, weil das ist wichtig auch für uns und für unsere Absicht, warum wir das überhaupt machen und warum das religiös gesehen auch so wichtig und relevant ist. Dazu sage ich, das Problem ist, dass das Problem, also wer ist es für jemanden, der damit ein Problem hat, ansonsten Alhamdulillah, wir haben damit kein Problem. In unserer Religion gibt es Festtage, und die Festtage sind bei uns religiöse Ereignisse. Also merkt ihr diesen Grundsatz, der ist sehr wichtig, damit man die Sache auch versteht. Die Feste, das heißt diese sich wiederholenden Feiertage, sind bei uns im Islam als Muslime, sind per Definition etwas Religiöses. Die sind was Religiöses. Du kannst nicht sagen, das ist nichts Religiöses, deswegen hat das damit nichts zu tun. Also manche Leute sagen, ja, aber zum Beispiel Geburtstag feiern ist doch nichts Religiöses. Das Jahresende zu feiern ist doch nichts Religiöses. Nochmal, ich verweise dich auf diesen Grundsatz, den ich gerade erwähnt habe. Bei uns sind Feiern, diese sich wiederholenden Feiertage, sind etwas Religiöses. Sie sind etwas Religiöses. Und du hast nicht das Recht, solche Feiertage zu bestimmen oder zu feiern, es sei denn, der Gesetzgeber hat dir diese Tage vorgegeben. Und es sind genau eben zwei Feiertage bei uns im Islam. Den einen ist der Eid al-Adha, das andere ist Eid al-Fitr. Das heißt, eine ist das Festtag nach der Hajj oder während der Hajj-Tage, und das andere ist nach dem Fasten im Monat Ramadan. Warum? Ganz einfach. Wenn wir verinnerlichen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dann wird uns diese Sache inshallah ta'ala klarer. Und zwar ist überliefert worden mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich lese jetzt auch kurz den Hadith vor, damit wir das richtig verstehen, verinnerlichen, und damit wir auch das Gefühl haben, dass wir was, inshallah ta'ala, was gelernt haben. طيب, Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, also auf Arabisch ganz kurz, ja, an Anas ibn Malik radiallahu anhu, قال, كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. Übersetzt in die deutsche Sprache: dieser Hadith befindet sich unter anderem bei An-Nasa'i und Abi Dawud, und dieser Wortlaut ist bei An-Nasa'i. Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtet, dass er sagte: die Leute aus der Jahiliya, die Leute aus der Jahiliya, wissen wir, das ist die Zeit vor der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nennt man die Zeit. Die Leute aus der Jahiliya, und das kommt übrigens vom arabischen Wort Jahl. Das arabische Wort Jahl bedeutet Unwissen. Nichts, etwas nicht zu wissen. Okay? Ein Jahil ist jemand, der etwas nicht weiß. Ein Unwissender. Und natürlich, das entscheidende Wissen ist das Wissen über Allah. Und das war nicht da, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch nicht entsendet war. Die Leute in der vorislamischen Zeit hatten zwei Tage jedes Jahr, an denen sie zu spielen pflegten. Gemeint ist zwei Tage, in denen sie Feste feierten. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, sagte er: ihr hattet zwei Tage, an denen ihr zu feiern pflegtet. Allah hat euch diese beiden Tage ausgetauscht durch zwei Tage, die noch besser als diese beiden Tage sind: das Fitr-Fest, das Fastenbrechen-Fest, und das Opferfest. Was ist das Interessante an diesem Hadith, und wer kann mir diese Frage beantworten? Vielleicht kann jemand die Frage beantworten. Heute machen wir es ein bisschen interaktiv, vielleicht ab und zu mal, zumindest beim ersten Vortrag. Beim zweiten Vortrag wird inshallah noch mehr Interaktivität sein. Wer kann mir beantworten? Wir müssen immer zwei Sachen unterscheiden, wenn wir Hadithe lesen. Einmal, oder wenn jemand über die Religion Allahs spricht. Einmal, was ist der Beweis für die Aussage, die er gemacht hat? Ich habe vorhin gesagt, dass es eben keinen Unterschied für uns gibt zwischen religiösen Festen und weltlichen Festen. Okay? Jetzt habe ich den Beweis vorgelesen. Das nennt man auf Arabisch Dalil. Aber die Frage, die jetzt noch viel interessanter ist, nennt man Wajhul Istishhadi min al-Dalil. Das heißt also, warum ist dieser Beweis, den ich erwähnt habe, überhaupt ein Beweis? Wer kann mir diese Frage beantworten? Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Ich denke, der Bruder hat das richtig gesagt. Ich werde das nur ein bisschen anders nochmal formulieren. Also die Frage war, nochmal zur Wiederholung, die Frage war: warum ist dieser Hadith von Anas ibn Malik radiallahu anhu, wo er gesagt hat, dass man, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Tage aus der Jahiliya ausgetauscht hat durch diese Festtage, die wir jetzt im Islam haben, Beweis dafür, dass niemand ein sich wiederkehrendes Fest feiern darf, ohne einen Beweis, auch wenn es nicht religiös ist. Auch wenn es nicht religiös ist, denke mal an Geburtstag. So. Denke mal an Geburtstag. Das ist ein einfaches Beispiel. Oder Hochzeitstag. Auch wenn die Frauen sauer werden. Ja? Also der Bruder hat gesagt, die Antwort ist richtig. Ganz einfach, weil auch die Tage aus der Jahiliya, die der Prophet erwähnt hat, da ist kein bestätigtes Hadith drin, dass das religiöse Feste gewesen sind. Das steht drin, zum Teil Tage, in denen sie gespielt haben. Okay? Da steht nicht drin, dass sie, weil wenn das religiöse Feste gewesen wäre, stell dir mal vor, die waren ja Götzendiener. Ist doch klar, dass diese Sachen hätte der Prophet ja nicht einmal verkünden brauchen. Also muss der Prophet zu den Muslimen, die La ilaha illallah sagen, dass sie keine Feier machen dürfen aus der Zeit vom Götzendienst, also aus der Zeit vom Schirk oder wo sie Muschrikin waren, ist ja logisch. Ja? Deswegen handelt es sich hier offensichtlich um Festtage, die weltlicher Natur sind, weltlicher Art sind, keine religiösen Feste. Und der Prophet hat sie aufgelöst. Der Prophet hat sie abgeschafft. Er hat sie annulliert. Okay? Und deswegen sind die Gelehrten in dieser Hinsicht streng. Warum streng? Weil der Prophet streng war. Strenge zur richtigen Zeit ist richtig. Aber wenn man streng ist zu einem Zeitpunkt, wo man nicht streng sein sollte, das ist übertreiben. Oder wenn man nicht oder wenn man zu lasch ist, das ist untertreiben. Zu einem Zeitpunkt, wo man streng sein sollte. Aber Strenge zur richtigen Zeit, das ist genau das, was wir brauchen und was auch für uns sehr, sehr wichtig ist für unseren Iman. Das war, wir sind immer noch im Vorwort, ja, aber das ist der Anlass, warum wir sagen, dass wir Muslime, wir feiern nicht solche Feste, die sowieso, liebe Geschwister, ja, nee, soll ich euch sagen, die Wahl dieses Tages ist solch eine Willkür, die kann man sich gar nicht vorstellen. Okay? Also denkt ihr, astronomisch gesehen, findet an diesem Tag irgendetwas Besonderes statt? Gar nichts. Okay? Das ist einfach ein willkürlich festgelegter Tag, an dem die Sonne sich einmal, Entschuldigung, an dem die Erde sich einmal laut den Astronomen die Erde bewegt. Das war's. Aber du könntest auch ab morgen anfangen zu zählen. Also wie sie es machen, Entschuldigung, du könntest auch ab übermorgen anfangen. Kannst du auch in 3 Tagen anfangen zu zählen. Und dann ab diesem 3. Tag sagst du, ab jetzt 1 Jahr. Das ist eine absolute Willkür. Okay? Du kannst auch jetzt, ist kein Problem. Deswegen auch die Mitternacht festzulegen mit 12 Uhr. Es ist ja nicht immer Mitte der Nacht um 12 Uhr. Ja? Das ist einfach Willkür. Das ist bei uns in der Region, Alhamdulillah, die Sachen sind also logisch. Ja? Also wenn wir rechnen, Zeitrechnung, wir haben ein Ereignis, das in der Menschheitsgeschichte von unglaublich riesiger Bedeutung war, und das war die Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil die Auswanderung symbolisiert die Verbreitung des Islam in der gesamten Welt. Die Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam symbolisiert, ab jetzt der Islam wird sich verbreiten und die Da'wah wird sich noch mehr ausweiten. Und die ist nicht mehr geheim, sondern sie ist jetzt öffentlich. Ja? Und deswegen ist dieses Ereignis der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam als Beginn der Zeitrechnung etwas logisch nachvollziehbares und sehr sinnvolles. Jetzt könnte jemand sagen, was haben wir denn da jetzt gewonnen, wenn wir genauso wie die anderen, die einen feiern an diesem Tag und wir machen jetzt ausgerechnet an diesem Abend, diesem Tag eine Veranstaltung und treffen uns im Haus Allah subhanahu wa ta'ala. Die anderen treffen sich, weiß nicht wo, und wir treffen uns im Haus Allahs. Oder hätte ja auch am 24. Abend sein können. Nur da ist die Fitna nicht unter den Muslimen vorhanden, Alhamdulillah. Weil die Muslime gehen ja kaum in die Kirche. Okay? Aber die Sache mit den Feuerwerkskörpern und ähnlichen, das ist eine Sache, die leider viele Muslime mitmachen, obwohl sie selbst wissen, dass es nicht in Ordnung ist. Wie gehen wir dieser Sache jetzt aus dem Weg? Ganz einfach. Dazu haben wir auch einen sehr schönen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und in diesem Hadith geht es einfach darum, dass man der Sache aus dem Weg geht, einen bestimmten Tag in der Woche herauszupicken, um eine bestimmte Ribade dazu machen. Okay? Und ich lese euch den Hadith auch erstmal wieder in arabischer Sprache vor. Und dieser Hadith ist unter anderem Sahih Bukhari und anderswo, Sahih Muslim. Und zwar geht der Hadith um Juwayriyah, der Tochter von Al-Harith, radiallahu anha. Sie ist eine der Frauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Auf Arabisch heißt es an Juwayriyah, bint Al-Harith, radiallahu anha, anna al-Nabiyya, sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaiha yawm al-Jumu'ah, wa hiya sa'imah. Faqala, asunti amsi? Qalat la. Qala, تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. Dieser Hadith auf Deutsch übersetzt lautet folgendermaßen: Juwayriyah radiallahu anha. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam trat einmal bei ihr ein und fragte sie, weil sie war, es war an einem Freitag und sie war am Fasten. Dann fragte er sie sallallahu alaihi wasallam: Hast du gestern gefastet? Da sagte sie nein. Dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Hast du vor morgen zu fasten? Da sagte sie radiallahu anha: Nein. Also weder gestern Donnerstag habe ich gefastet, noch habe ich vor morgen am Samstag zu fasten. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann brich dein Fasten. Dann brich dein Fasten. Jetzt wollen wir das verstehen. Den ersten Hadith, könnt ihr euch noch daran erinnern, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam was? Ihr sollt nicht gesondert am Freitag fasten. Was heißt gesondert am Freitag fasten? Das heißt, man fastet am Freitag nicht aufgrund einer Sunna, die überliefert worden ist, wie zum Beispiel, weil es einer der drei weißen Tage ist, der drei mittleren Tage im Mondmonat, oder weil der Freitag ein Tag von Ramadan ist, oder weil der Freitag zum Beispiel Tag von Arafat ist oder so. Ja, also es gibt kein besonderes Ereignis, man fastet, weil es ein Freitag ist. Oder man fastet nicht nur, weil es Freitag ist, sondern man hat vor, an diesem Tag zu fasten und fastet weder vorher noch nach. Und man fastet auch nicht alle zwei Tage. Denn wenn man alle zwei Tage fastet, dadurch fastet man automatisch jede zweite Woche an einem Freitag gesondert, in Anführungsstrichen. Ist aber nicht gesondert, weil wenn du blickst auf die ganze Woche, ist eindeutiger fast jeden zweiten Tag, das heißt, er beabsichtigt nicht den Freitag an sich. So. Juwayr hat das aber gemacht. Wie hat der Prophet a.s.w. darauf reagiert? Er hat ihr eine Lösung gegeben. Auf Arabisch eine Hila. Und Hila ist wie ein Trick, einem Verbot aus dem Weg zu gehen. Und es gibt zwei Arten von Hila in unserer Scharia. Einmal eine Hila, die erlaubt ist, eine Hila, die verboten ist. Wenn wir an verbotene Hila denken, denken wir immer an die Geschichte der Juden. Denn wie sie den Sabbat übertreten haben. Ihnen wurde verboten zu fischen an einem Samstag. Samstags. Was haben sie gemacht? Weil am Samstag besonders viele Fische da waren. Haben sie die Netze freitagabends ausgeworfen und haben die Netze sonntags eingezogen. Und dann haben sie gesagt, wir haben nicht am Samstag gefischt. Okay? Das heißt also, sie haben dieses Verbot umgangen, allerdings auf verbotene Art und Weise. Es gibt aber auch erlaubte Art und Weisen, ein Verbot zu umgehen. Beispiel: Einmal hat Bilal radiallahu ta'ala anhu einen Sack Datteln gehabt. Und diesen Sack, er hat zwei Säcke Datteln gehabt. Und er hat diese zwei Säcke Datteln verkauft und hat dafür einen Sack Datteln von guten Datteln bekommen. Aber er hat das Datteln gegen Datteln getauscht. Okay? Das, er hat schlechte Datteln gehabt und der andere hat gute Datteln gehabt. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ich schlechte habe, das Gute hast, dann machen wir so, ich gebe dir einfach zwei Säcke und du gibst mir dafür einen guten. Ich gebe dir zwei schlechte und du gibst mir dafür einen guten. Und das ist natürlich in unserer Scharia absolut haram. Und das ist eine Form von Zinsen. Das ist Riba. Und deswegen hat der Prophet das verboten. Aber der Prophet a.s. hat ihm eine Lösung gegeben. Er hat gesagt, verkaufe die schlechten Datteln. Nimm das Geld und kauft damit dann gute Datteln. Und das ist die Lösung dafür. Und so einfach ist das. Ja? Das heißt, es gibt also Tricks, die erlauben, erlaubte Tricks, und es gibt verbotene Tricks. Und dieser Hadith erlöst für uns das Problem. Damit man nicht gesondert am Freitag fastet, fastet man einfach einen Tag vorher oder einen Tag nachher dazu. Und das war's. Und da kommen wir schon am Ende unseres Vorworts, Alhamdulillah, ist Zusammenfassung. Deswegen, inshallah, liebe Geschwister, würde mich sehr freuen, wenn ihr nicht nur heute Abend hier seid, zum Vortrag kommt, auch wenn ihr nicht jetzt lange bleiben möchtet, aber auch morgen, inshallah ta'ala, treffen wir uns nach Salat al-Isha, inshallah ta'ala, wenn nichts Besonderes dazwischen kommt, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. طيب. Hier ist so viel dazu. Wir möchten nun bi'idhnillahi ta'ala uns unterhalten über etwas, was für unser Herz wichtig ist. Unser Herz ist das Motor in unserem Körper. Wenn das Herz in Ordnung ist, ist alles andere am Körper ebenfalls in Ordnung. Wenn das Herz in Ordnung ist, denkt man über andere Leute gut. Wenn das Herz in Ordnung ist, vergibt man anderen Leuten. Wenn das Herz in Ordnung ist, hat man Furcht vor Allah. Wenn das Herz in Ordnung ist, hat man Hoffnung auf die Vergebung Allahs. Und so weiter und so weiter und so fort. Wenn das Herz in Ordnung ist, das Entscheidende von allem ist, dann ist der Ikhlas im Herzen. Der Ikhlas bedeutet die Aufrichtigkeit. Ikhlas bedeutet, dass man diese Sache, die man macht, einzig und allein für Allah macht. Dass nur sein Angesicht dadurch angestrebt wird. Dass nur seine Zufriedenheit das dein Ziel ist. Das ist, wenn das Herz gesund ist. Und wir möchten uns jetzt über einen kleinen Aspekt über das Herz unterhalten. Es geht um das berühmte Thema Angst und Hoffnung. Das berühmte Thema Angst und Hoffnung. Und jeder von uns wird sich in diesem Bild wiederfinden. Liebe Geschwister, das Thema Angst und Hoffnung, das sind zwei Bereiche, die handelt hier um die Taten des Herzens. Die Taten kann man mit der Zunge machen, es gibt Taten, die kann man mit den Händen machen, es gibt Taten, die kann man mit den Füßen machen, aber es gibt auch Taten, die kann man mit dem Herzen machen. Wie der Ikhlas, wie die Gottesfurcht oder die Furcht vor Allah, die Hoffnung, ja, das Gottvertrauen, wir werden auch über das Gottvertrauen inshallah ta'ala sprechen und ähnliches. Das sind alles Taten des Herzens. Und sie sind wichtiger als die Taten des Körpers. Warum? Weil wenn sie nicht da sind, sind die anderen sowieso nicht da. Sie sind Voraussetzung. Das Thema Angst und Hoffnung ist ein sehr wichtiges Thema, weil wenn man hier fehlgeht, ist man auf dem falschen Weg. Auf Arabisch Khauf und Raja. Khauf, Angst, und Raja, die Hoffnung. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran al-Karim mehr als deutlich uns mitgeteilt, dass sowohl die Angst als die Hoffnung im Herzen zu tragen Eigenschaften eines gläubigen Menschen sind. Wer kennt eine Aya im Koran al-Karim, in der Allah subhanahu wa ta'ala darauf hinweist, dass Khauf eine Eigenschaft eines gläubigen Menschen ist? Noch einmal durch die Frage. Wer kennt eine Eigenschaft, wer kennt eine Aya im Koran al-Karim oder ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber da muss er immer die Quelle mit angeben, bitte, aus dem er deutlich hervorgeht, dass die Angst oder die Furcht vor Allah eine Eigenschaft eines gläubigen Menschen ist. Al-Aya hadhi fi sifat ahl al-Jannah, tayyib. لكن نحتاج أنها من صفات المتقين صفات المؤمنين يا جماعة في آيات كثيرة هذه في الرجاء هذا الجواب على السؤال الثاني اللي حيجي إن شاء الله بعد قليل احتفظ به في آية الدين من القرآن. Ihr könnt auch auf Deutsch die Aya sagen. Vielleicht finden wir sie. Okay, der Buddha sagt: Ya ayyuhan nas, uttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Also, ich bin nicht einverstanden. Okay, also natürlich, das ist irgendwie drin, weil Taqwa beinhaltet ja alles Gute. Yani, kannst du nicht sagen. Weil Taqwa bedeutet, kommt von Waqa. Waqa heißt sich vorsehen etwas. Wiqaya heißt sich in Schutz nehmen vor etwas. Okay? Deswegen Wiqaya ist natürlich ist eine Form, sich zu schützen, ist, dass man Allah fürchtet, logischerweise. Das heißt, das ist, der Beweis ist zu allgemein. Sonst hätte er auch sagen können, wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Oder? Bei Asr, Allah schreibt bei Asr, er sagt, der Mensch ist Verlust, außer den Gläubigen, außer die Glauben und die Rechtschaffene wirkt. Und dann sagt er mir, Rechtschaffene wirkt. Natürlich passt dazu die Furcht, logischerweise. Aber das ist zu allgemein. Irgendjemand wollte was anderes sagen. Na, findest du? Jetzt soll ich also schreiben, aber sie haben Angst. Also, ich meine, ich hätte auch Angst und du auch Angst. Aber es gibt zwei Arten von Angst, das ist ein schöner Hinweis, es gibt zwei Arten von Angst. Angst, natürlich, natürliche Angst. Und hier, ich meine aber die Angst als Ibadah. Die Angst als Ibadah. بارك الله فيك. الحمد لله أنا آية الحمد لله. Also Vers ist Inna nakhafu min Rabbina yawman. Diese Aya in Surat Al-Insan, wo Allah berichtet, sie sagen selbst, wir fürchten uns vor unserem Herrn aufgrund eines gewaltigen Tages, sinngemäß übersetzt. Das ist ein Akt. Andere, willst du was sagen? Ja? Das Wort Taqwa immer das Gleiche. Immer noch das Gleiche. بارك الله فيك. في سورة النازعات خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب فاستنيجن أنجيت der sich vor dem Stand seines Herrn fürchtet, der Stand deines Herrn gemeint ist der Tag, an dem du vor deinem Herrn stehst. Wer sich vor diesem Zeitpunkt fürchtet und der persönlichen Neigung aus dem Weg gegangen ist oder sich selbst verboten hat, seine eigene Neigung, اتبع الهوى, dass die Sache aus dem Weg gegangen ist, فإن الجنة هي المأوى, sofern wird, in diesem Fall wird das Paradies sein Aufenthaltsort sein. Zweifellos, eigentlich. Und Allahu a'lam, wie viele Ayat es darüber gibt. Okay? Aber das ist sehr wichtig. Raja, Hoffnung. Wochen die Hoffnung, weil, was ist das für Hoffnung? Das ist eigentlich das Gegenteil vom anderen. Das eine ist das Gegenteil vom anderen. Das ist, worauf wir hinaus wollen letztendlich. Wir wollen dieses Problem lösen. Hoffnung. Welche Ayat gibt es im Koran Karim, die auf die Hoffnung hinweist? Jazakallahu khairan. Der Bruder sagt, es gibt eine Ayat im Koran Karim, in der es heißt, sinngemäß auf Deutsch übersetzt, dass nur die Ungläubigen die Hoffnung auf Allahs Vergebung und auf Allah subhanahu wa ta'ala aufgeben. Die Hoffnung geben sie auf. Richtig? Ja. Wer ist die Ayah? Okay. Das ist eine andere Ayah. Nicht mehr die Ayah, die Bruder gesagt hat. Ganz kurz, auf Arabisch. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أو القوم الخاسرون. Okay? Das heißt, nur das Volk der Verlierer oder nur das Volk der Ungläubigen, sie sind diejenigen, die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit aufgeben. Ja? Und die zweite Aya, eine sehr, sehr, sehr schöne Aya auch, Surah Zumar, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله سبحانه وتعالى spricht die sündigen Diener an, und wir alle gehören zu diesen sündigen Dienern. Er sagte: O ihr meine Diener, die ihr gegen euch selbst verschwenderisch gewesen seid in Bezug auf Sünden, ihr sollt nicht an der Barmherzigkeit Allahs zweifeln. Oder verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Das heißt, gebt nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit auf. Wahrlich, Allah vergibt die Sünden alle. Und diese Ayah hat Allah subhanahu wa ta'ala keine Ausnahme gemacht. Es gibt keine Sünde, die Allah nicht vergibt, wenn man ihn um Verzeihung bittet. Subhanahu wa ta'ala, so hat er gesagt, und so glauben wir fest daran. Und was die andere Aya im Koran angeht, wo es heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala an zwei Stellen Surat An-Nisa sagt, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Das heißt, wahrlich, Allah vergibt nicht, dass man Schirk macht mit ihm, subhanahu wa ta'ala. Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Das heißt, dass man Allah zum Partner macht in irgendeiner Sache. Aber er vergibt, was darunter ist, wenn man will. Diese Aya scheint ein Widerspruch zu sein zu der anderen Aya. In der einen Aya, Allah vergibt alles. In der anderen Aya, Allah vergibt alles außer Schirk. Wie können wir diese beiden Ayat miteinander verbinden? Wer weiß, nur eine Person? Wer weiß, wie man, dieser, da nehmen wir den Jüngsten. Bismillah.
Ich glaube,
اه طيب زي شو ده زي دبودة زك زي الله خيرا طيب طيب ده بس دبوت هو ده der Buddha sagt, das ist einfach die Antwort, die eine Eier bezieht sich sozusagen auf den Muslim und die andere Eier auf den Kafir, weil er hat Schirk begangen und jetzt, damit Allah ihm vergibt, muss er erst wieder Muslim werden. Ja? Eine interessante Antwort. Wie gibt es noch? Jemand hat noch Geschreck gehabt. Ja? Mashallah. Der Buddha hat jetzt eine Antwort gesagt. Er hat gesagt, dass die erste Ayah, wo Allah sagt, dass er alle Sünden vergibt, das heißt, er vergibt alle Sünden, wenn man auch Tauba macht. Tauba macht, das heißt, man bereut die Sünde auch, die man gemacht hat, die bekannten Bedingungen, die dazu passen. Und die andere Ayah, dass Allah alle Sünden vergibt, bis auf Schirk, gemeint ist, wenn jemand stirbt und er hat keine Tauba gemacht. Denn alle Sünden Allah kann er vergeben, außer Schirk wird er nicht vergeben. Diese Antwort verbindet die beiden Ayat miteinander. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage. Was ist die entscheidende Frage? Beweis. Ich will einen Beweis. Wir akzeptieren nicht etwas ohne Beweis. Nein. Gleich, gleich. Der Bruder hat eine dritte Antwort noch. Aber ganz erst mal Beweis. Weil sonst kann jeder alles sagen. Ja, der kommt noch ein bisschen schon. Aber Beweis, das heißt, ich brauche eine Ayah im Koran. Oder ein Hadith des Propheten. Oder eine Sache, die ist so logisch, dass wir sogar sagen, wir brauchen keinen Beweis. Übrigens, wenn wir uns so hier treffen, in einer Moschee, und wir sind ein Unterricht, dann ist es keine schlimme Sache, dass man Fragen stellt und man versucht, die Fragen zu beantworten. Auch wenn die Antwort vielleicht falsch ist. Okay? Also manche Leute haben vielleicht Angst, sie sagen, wie kann ich über die Religion Allahs etwas sagen, nachher ist es falsch. Da habe ich über Allah etwas falsch. Nein, hier, das geht nicht darum. Wir sind hier in einer Situation, in der es darum geht, etwas zu lernen. Und es ist besser, du machst jetzt deine Fehler und du hast jemanden, der dich korrigiert, als eines Tages, wenn du keinen hast, der dich verbessert und hast du niemanden, der deine Fehler korrigiert.